Also, wir schauen uns heute gemeinsam eine Idee an, die auf den ersten Blick vielleicht simpel klingt, aber die hat eine enorme Sprengkraft. Und sie betrifft sie ganz direkt.
Die These aus den Quellen, die wir uns angeschaut haben, lautet: Jeder Mensch ist Kunst. Also, Sie sind Kunst, und zwar nicht als, sagen wir, nette Metapher, sondern als Tatsache.
Genau, das ist der springende Punkt. Es ist als eine neue Realität der Wahrnehmung gedacht.
Wir schauen uns das heute ganz genau an. Die Quellen sind eine Sammlung von Texten und Interviews, und zwar von der Künstlergemeinschaft Joplin Factory und ihrem Gründer Jack Joplin. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen ja sehr berühmten Gedanken des Künstlers Joseph Beuys radikal weiterzudenken.
Wirklich radikal. Unsere Mission für heute ist also, gemeinsam zu entschlüsseln, was das alles bedeutet. Wie hängt diese Idee zum Beispiel mit der Schönheitsindustrie zusammen? Und warum spielen ausgerechnet leere Kosmetikdosen mit Spiegeln darin die Hauptrolle?
Das ist eine gute Frage. Es gibt ja ein Zitat aus den Texten, das bringt die ganze Spannung auf den Punkt. Sie sind Kunst und sie wünschen sich Kunst zu sein. Sie wünschen sich ihre persönliche Schönheit. Sie wünschen sich ihre Anerkennung. Jeder Mensch will Kunst sein. Und das Faszinierende daran ist ja die absolute Konsequenz. Wenn man dieser Logik folgt, also der Logik der Joplin Factory, dann ist das keine Option, die man wählen kann. Die provokante Schlussfolgerung lautet: Der Mensch kann gar nicht nicht Kunst sein. Es ist sozusagen eine unausweichliche Eigenschaft unseres Seins.
Okay, da müssen wir direkt einhaken. Das klingt ja erstmal sehr, sehr nach Joseph Beuys. Der ist ja die zentrale Figur, die in den Quellen immer wieder auftaucht. Wo genau liegt denn da der Unterschied?
Der Ausgangspunkt ist in der Tat Beuys. Es gibt da dieses berühmte Zitat von ihm aus einer ORF-Sendung von 1983, glaube ich. Da wurde er gefragt, wann er denn eigentlich seinen Hut abnimmt, und seine Antwort war: Ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk.
Naja.
Und er sagt weiter: Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird. Das war sozusagen der Funke, der alles entzündet hat. Beuys hat die Tür aufgestoßen zu einem radikal erweiterten Kunstbegriff.
Moment mal, du sagst es gerade. Er sagt, dass der Mensch das Kunstwerk wird. Das klingt für mich nach einem Prozess, oder? Nach einer Handlung. Ich muss also erst was tun, um Kunst zu sein.
Exakt. Und genau hier an diesem kleinen Wort setzt die Joplin Factory an und sagt:
Das ist uns nicht radikal genug. Bei Beuys ist das Kunstsein noch an eine Bedingung geknüpft. An was für eine Bedingung? An kreatives Handeln. An die Gestaltung der Gesellschaft, also an seine berühmte Idee der sozialen Plastik. Und die Joplin Factory, die machte einen ganz klaren Schnitt und sagt nein. Der Mensch muss nichts tun, er muss nichts werden, er ist bereits Kunst. Einfach so.
Einfach nur durch seine pure Existenz.
Aber ist das wirklich so ein riesiger Sprung? Oder ist das nicht eher so eine feine philosophische Nuance? Ob ich nun Kunst werde oder ob ich schon Kunst bin?
Ich glaube, der Sprung ist gewaltig. Wirklich. Weil er alles verändert. Es geht nicht mehr um Leistung oder einen bestimmten Status, den man erreicht. Es geht um den reinen Seinszustand.
Okay. In den Texten wird das ganz klar formuliert. Jeder Mensch ist Kunst, egal welcher Beruf, welche Rolle, welcher Status. Jung oder alt, gut oder schlecht, berühmt oder völlig unbekannt. Und das hat eine enorme ethische Dimension.
Was für eine?
Naja, wenn jeder Mensch per Definition Kunst ist, dann erfordert das einen fundamentalen Respekt. Einen Respekt, der an absolut gar nichts geknüpft ist. Es ist kein Respekt, den man sich irgendwie verdienen muss. Er ist einfach da.
Verstehe. Das entwirft ein Menschenbild, das Ausgrenzung im Grunde unmöglich macht. Man kann ein Kunstwerk vielleicht schlecht finden, aber man kann ihm nicht absprechen, ein Kunstwerk zu sein.
Das ist schon mal krasse Aussage. Aber was mich in den Quellen wirklich umgehauen hat, ist, wo sie diese Idee platzieren. Nicht im Elfenbeinturm des Museums, sondern mitten in der Schönheitsindustrie.
Ja.
Das wirkt doch auf den ersten Blick wie der absolute Widerspruch. Einerseits diese hochphilosophische Idee der angeborenen Kunsthaftigkeit und andererseits die Industrie, die ja Milliarden damit verdient, uns zu sagen, dass wir uns optimieren müssen.
Absolut. Der Widerspruch ist gewollt. Jack Joplin wird in den Interviews genau das gefragt. Und seine Antwort ist entwaffnend einfach. Er sagt: Kunst und Schönheit waren schon immer untrennbar verbunden.
Okay.
Und er zieht da die Linie direkt zurück in die Kunstgeschichte zu Leuten wie Otto Dix und seinem Bild An die Schönheit. Sein Argument ist aber vor allem pragmatisch. Die Menschen, die Schönheitsprodukte kaufen oder irgendwelchen Influencern folgen, die wollen ja im Grunde etwas sein. Da ist ein ganz tiefer Wunsch nach Transformation, nach einer bestimmten Form des Seins. Und genau da will die Joplin Factory andocken. Aber sie machen es eben komplett anders.
Sie bedienen nicht diese alte Leier von der inneren Schönheit. Joplin nennt das in den Quellen wörtlich einen alten Hut, eine vergammelte Weisheit.
Ja, das stimmt.
Stattdessen sind ihre Produkte, die sie Momento Multiples nennen, meistens leer. Eine Cremedose ohne Creme, ein Lippenstift ohne Farbe. Ist das nicht am Ende nur eine leere Geste? Eine leere Dose ändert ja nichts an den gesellschaftlichen Schönheitsidealen, oder?
Das ist die entscheidende Frage. Ist es nur eine Geste oder ist es ein echtes Werkzeug? Laut den Quellen ist es ein Werkzeug. Die leere Verpackung, ganz oft mit einem Spiegel versehen, ist ein reiner Verweis.
Ein Verweis worauf?
Das Produkt soll eben nicht den Körper optimieren, sondern den Geist formen. Der Spiegel wird zur Brücke. Du öffnest die Dose in der Erwartung, etwas aufzutragen, das dich schöner macht, und stattdessen siehst du nur dich selbst.
Und dann soll der Groschen fallen. Genau. Die Anwendung dieser Schönheitsmultiples soll nicht zu glatterer Haut führen, sondern zur Erkenntnis. Ich brauche das alles nicht. Warum? Weil ich bereits Kunst bin. Diesen inneren Prozess der Formung des eigenen Denkens, den nennen sie Private Plastic. Das ist ja eine klare Anspielung auf Beuys, auf seine soziale Plastik, wo es um die Gestaltung der Gesellschaft als Gesamtkunstwerk ging.
Richtig, aber hier wird der Fokus radikal nach innen verlegt, auf das einzelne Individuum. Es geht nicht darum, die Gesellschaft zu formen, sondern zuerst einmal die eigene Wahrnehmung von sich selbst. Die Idee ist, dass eine gesellschaftliche Veränderung erst stattfinden kann, wenn genug Individuen diesen inneren Prozess durchlaufen haben.
Ein stiller, subversiver Akt, der im Badezimmer beginnt.
Sozusagen, ja.
Aber mal ehrlich, funktioniert das? Kann eine leere Dose wirklich das Selbstbild eines Menschen umkrempeln, der von klein auf mit perfekten Bildern bombardiert wird? Oder ist das nicht auch eine ziemlich clevere Marketingstrategie für die eigene Kunst?
Die Quellen lassen diese Frage offen, weil es letztlich vom Einzelnen abhängt. Aber sie argumentieren, dass der Wunsch nach Schönheit viel tiefer geht, als wir gemeinhin annehmen. Die üblichen Erklärungen, also es geht um Sexualität, um soziale Anerkennung, Angst vor Einsamkeit,
greifen laut Joplin zu kurz.
Genau, die greifen zu kurz.
Und was ist seine Erklärung? Er stellt eine sehr steile These auf. Er sagt, der Wunsch, schön zu sein, ist der Wunsch, Kunst zu sein. Kunst zu sein bedeutet hier aber eben nicht nur hübsch zu sein wie ein Pin-up. Es ist der Wunsch, in seiner ganzen Komplexität und Einzigartigkeit anerkannt zu werden, als etwas, das über das rein Funktionale hinausgeht. Er benutzt da ein sehr starkes Bild, das klingt ja fast schon religiös. Er spricht vom Wunsch, dass neben dem hässlichen Menschlichen das wahre, göttliche Schöne hervortritt.
Ja.
Das ist schon harter Tobak. Was meint er denn mit göttlich? Genau da verortet er die ganze Diskussion.
Er sagt ganz klar, wir bewegen uns hier auf der Ebene des Glaubens, nicht des Wissens. Für ihn kann Kunst etwas Göttliches sein. Etwas, das den Menschen und seine Rationalität übersteigt. Okay. Die Argumentation ist quasi, in unserer weitgehend säkularisierten Welt ist die Kunst eine der letzten Bastionen für die Erfahrung von Transzendenz. Und der Wunsch, Kunst zu sein, ist also eine Art unbewusste Sehnsucht nach etwas Größerem. Also der Wunsch nach Schönheit ist im Grunde eine fehlgeleitete spirituelle Suche. So könnte man es zuspitzen, ja? Die Sehnsucht danach, dass etwas Göttliches aus dem Nichts hervortritt, und zwar in uns selbst. Die Schönheitsindustrie gibt darauf eine materielle, eine oberflächliche Antwort. Die Joplin Factory versucht, die Frage umzulenken und zu sagen, schau nach innen, das, wonach du suchst, ist schon da. Du musst es nur als Kunst anerkennen.
Okay, das ist die Theorie. Aber wie bringen Sie das denn auf die Straße? Wie sieht das in der Praxis aus? In den Quellen ist von Guerilla-Vernissagen die Rede.
Stimmt, das ist eine Ihrer Hauptaktionsformen. Sie tauchen zum Beispiel auf großen Kunstausstellungen wie der Documenta in Kassel auf, ohne offiziell eingeladen zu sein.
Und dann?
Ihre Kunst ist dann aber nicht in den Hallen zu sehen. Die Besucher selbst sind die Ausstellung.
Wie muss ich mir das vorstellen? Laufen die dann mit Schildern herum, auf denen steht, Ich bin Kunst oder so?
Nein, nein, viel subtiler. Die Mitarbeiter der Factory mischen sich unters Publikum und bringen die Memento Multiples in Umlauf. Sie verteilen zum Beispiel Taschenspiegel oder Postkarten mit Spiegelfolie.
Ah, okay. Eine andere Aktion, die in den Quellen beschrieben wird, ist das Beschriften der Spiegel in den Museumstoiletten. Stellen Sie sich das vor. Sie sind auf der Documenta, haben sich stundenlang komplexe Installationen angesehen, sind vielleicht etwas erschlagen. Ja, kennt man. Gehen auf die Toilette, um sich kurz frisch zu machen, schauen in den Spiegel und lesen dort: Das wichtigste Kunstwerk dieser Ausstellung steht gerade vor Ihnen. Okay, das hat was. In dem Moment, in dem man sich selbst vielleicht am kritischsten beäugt, wird der Blick umgelenkt. Weg von der Frage, wie sehe ich aus, hin zur Aussage, was ich bin, ist Kunst.
Genau. Der Akt des Schauens wird quasi gekapert und umgeleitet. Es ist ein kleiner Eingriff mit potenziell großer Wirkung auf die Selbstwahrnehmung in diesem einen Moment. Und es demokratisiert die Idee von Kunst radikal. Nicht die teuren Werke in den Hallen sind der Höhepunkt, sondern die Menschen, die durch die Gänge laufen.
Und dann gibt es da noch ein Detail, das ehrlich gesagt ziemlich bizarr ist. Als ich das in den Quellen gelesen habe, dachte ich erst, das ist ein Witz. Die Lachskunst.
Ah ja.
Es gibt da Bilder, die sind aus Lachs gefertigt. Ganze Installationen mit Lachs. Das musst du mir jetzt wirklich erklären, denn da verliere ich komplett den Faden. Wie kommt man von jeder Mensch ist Kunst zu totem Fisch?
Ja, das ist der Punkt, an dem viele aussteigen. Aber die Logik dahinter ist eigentlich ganz einfach, wenn auch zugegeben drastisch. Die Kernidee lautet: Fleisch ist Kunst. Und die Joplin Factory formuliert es so: Die Gegenwart des toten Fleisches macht die Gegenwart des lebendigen Fleisches bewusst.
Aha, der Lachs als Kontrastmittel sozusagen.
Genau. Stell dir eine Ausstellung vor. An der Wand hängen diese sorgfältig präparierten, ästhetisch arrangierten Stücke von totem Lachsfleisch. Du als Betrachter stehst davor mit deinem lebendigen, warmen, atmenden Körper.
Okay.
Das tote Fleisch an der Wand dient als drastischer Verweis. Es soll deinen Blick von der Wand weg und auf dich selbst lenken, auf dein eigenes lebendiges Fleisch, das die eigentliche Kunst im Raum ist. Der Lachs ist nur der Katalysator, eine Art Memento Mori, das aber nicht auf den Tod, sondern auf das Leben verweist und damit auf die Kunst, die jeder Besucher in sich trägt.
Es ist schockierend und provokant, aber in der Logik des Konzepts absolut konsequent.
Genau das.
Okay, verstanden. Es ist eine sehr physische, eine sehr fleischliche Art, die Idee zu vermitteln. Das Ganze ist also ein riesiges System aus Ideen und Aktionen, das immer wieder auf diesen einen Punkt zurückkommt. Absolut. Ob es die leere Cremedose ist, die Inschrift auf dem Spiegel oder der präparierte Lachs. All das sind nur Fingerzeige, die immer in die gleiche Richtung deuten. Auf Sie als Betrachter. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Die Kernthese, die alles zusammenhält, ist: Jeder Mensch ist bereits ein Kunstwerk. Nicht erst durch eine Handlung, sondern durch sein Sein. Das ist die Radikalisierung der Idee von Joseph Beuys.
Und um diese Erkenntnis anzustoßen, werden Alltagsgegenstände aus der Schönheitsindustrie umfunktioniert. Leere, verspiegelte Verpackungen werden zu Memento Multiples, also zu Erinnerungsstücken an den eigenen Kunststatus.
Und der Wunsch nach Schönheit wird dabei nicht als oberflächlich abgetan, sondern als eine tiefe, fast spirituelle Sehnsucht interpretiert, etwas Einzigartiges und Bedeutsames zu sein.
Genau.
Fairerweise muss man aber sagen, die Idee, dass der Mensch selbst zum Kunstwerk wird, ist nicht komplett neu, oder? Die Quellen erwähnen ja auch andere Künstler.
Richtig, das ist ein wichtiger Kontext. Der Künstler Tim Ulrichs hat sich schon 1961 zum ersten lebenden Kunstwerk erklärt und seinen Körper quasi als Ausstellungsobjekt deklariert.
Ah, okay.
Und dann gibt es natürlich Gilbert und George, die sich ab Ende der 60er Jahre selbst als lebende Skulpturen inszeniert haben. Zum Beispiel mit ihrer berühmten Singing Sculpture.
Wo ist da jetzt der Unterschied zur Joplin Factory?
Der entscheidende Unterschied ist die Universalisierung. Bei Ulrichs oder Gilbert und George sind es immer noch die Künstler, die sich zu Kunst erklären. Es ist ein elitärer Akt. Sie sind die Kunstwerke.
Und die Joplin Factory? Die Joplin Factory demokratisiert diesen Gedanken radikal. Sie sagen, nicht nur der Künstler ist Kunst, jeder ist es. Du brauchst keinen besonderen Status, keine besondere Ausbildung. Es ist ein Geburtsrecht. Das ist die konsequente und vielleicht auch finale Zuspitzung dieser Idee. Am Ende geht es also um eine komplette Verschiebung der Perspektive. Die Quellen betonen immer wieder, dass das keine beliebige Theorie sein soll, sondern eine Haltung, die man aktiv einnimmt. Und die provokanteste Schlussfolgerung bleibt: Es ist unmöglich, keine Kunst zu sein.
Genau. Man kann es ignorieren, man kann es leugnen, aber man kann es nicht ändern. Und das führt uns zu dem einen Gedanken, den Sie aus unserer heutigen Analyse mitnehmen können. Wenn wir diese Prämisse für einen Moment als wahr annehmen, jeder Mensch, dem Sie heute noch begegnen, im Supermarkt, im Büro, in der U-Bahn, ist ein einzigartiges, unersetzliches Kunstwerk. Was verändert das an Ihrem Blick auf diese Menschen? Und, vielleicht noch wichtiger, was verändert sich für Sie, wenn Sie das nächste Mal in einen Spiegel schauen und versuchen, darin nicht nur eine Person zu sehen, die gut oder schlecht aussieht, die müde oder wach ist, sondern ganz einfach ein Kunstwerk?